Tja, ist das noch Spätsommer oder doch schon Herbst? Für mich geht ja der Sommer immer bis zum Ende des Berlin-Marathons. Aber egal, heute ist auf jeden Fall Sonntag, das steht schon mal fest. Und damit ist es Zeit für unseren Gottesdienst im Gespräch mit Bischof Christian Stäblein.
Guten Morgen, lieber Herr Wittke.
Guten Morgen.
Und ich grüße auch Sie, die mit uns feiern wollen. Wir feiern Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Der Bund, der Treue hält ewiglich, der nicht aufgibt die Werke seiner Hände.
In diesem Fall und in diesem Jahr geht der Sommer also nicht nur bis zum Ende des Berlin-Marathons, sondern auch bis zum Ende der Bundestagswahlen, denn beides findet am selben Tag statt. Beides findet am kommenden Wochenende statt, am kommenden Sonntag. Ja. So ein bisschen ist das, finde ich, wie Weihnachten. Ne? Jetzt geht's dann doch ganz schnell. Haben Sie schon den Wahl-O-Mat ausprobiert?
Ja, allerdings zugegeben nur, was heißt da nur, den für die Abgeordnetenhauswahl in Berlin. Den bin ich mal so einmal durchgegangen mit den vielen Fragen.
Ich frage jetzt nicht nach dem Endergebnis, was rausgekommen ist.
Danke.
Nicht. Aber Sie haben den ja wahrscheinlich auch so ausprobiert auf verschiedene Arten und Weisen so wahrscheinlich. Aber naja, das ist schon toll, dass es den gibt, oder?
Ja. Also ich finde das nicht verkehrt. Ich gebe zu, ich bin immer ein bisschen skeptisch bei diesen Wahl-O-Mats, weil Politik ist ja am Ende mehr als so eine Multiple-Choice-Beantwortung von Einzelfragen. Es geht für mich auch immer um die Einschätzung, wer wird in Zukunft mit unwägbaren Dingen gut zurechtkommen, wem will man das Vertrauen an der Stelle geben. Es geht um eine Kultur, die eben über Einzelfragen hinausgeht. Aber ich finde auch, diese Wahl-O-Mats sorgen, glaube ich, dafür, dass sich viel mehr Menschen inhaltlich mit den Programmen der Parteien beschäftigen. Und genau dafür ist es gut. Und insofern kann es auch nur gut und richtig sein, das mal auszuprobieren.
Und heute Abend findet das letzte Triell zwischen Baerbock, Laschet und Scholz statt. Ich will Sie jetzt nicht zu Ihrer favorisierten Person befragen,
danke,
sondern wie Sie das Format des Triells bisher gefunden haben.
Ich glaube, dass das ist ein Format, das die Beschäftigung mit den Zielen und mit den Personen sehr befördert. Und auch das, denke ich, ist nur gut. Natürlich hat das immer den Preis dieser sehr zuspitzenden Personalisierung. Alles verdichtet sich dann in den Gesichtern. Aber so ist das nun mal. Die Menschen stehen für Überzeugungen und für Überzeugungen auch ein. Und insofern finde ich das genau richtig. Manchmal wünschte ich mir fast, dass die Unterschiede inhaltlich noch ein bisschen mehr herausgearbeitet würden. Demokratie ist ja immer auch das Management von Differenzen, von Unterschieden. Ich finde, das ist die Stärke an unserer Demokratie, dass Differenzen zugelassen werden, Unterschiede möglich sind, wir Optionen haben, dass man so und so machen kann. Also summa summarum, ich finde das gut und ich habe das Gefühl, wir reden ja in diesem Jahr sehr viel, weil, glaube ich, anders als bei den letzten Malen, es für viele Menschen sehr viel mehr offen ist, wie es wohl ausgehen wird. Und da helfen diese Formate wirklich.
Das letzte Triell heute Abend bei Sat1, Pro7 und Kabel1. Wusste gar nicht, dass die auf was anderes senden als Spielfilme. Wir sind hier zu zweit, aber ganz ohne Duell. Herr Bischof, es wird ja immer noch von manchen Seiten sehr stark gefordert, die Kirche solle sich total aus der Politik heraushalten. Wobei ich mich immer frage, wie das bitteschön gehen soll, wenn Kirche und Glaube doch gleichzeitig mitten im Leben und im Alltag verankert sein sollen oder beziehungsweise auch doch nur da irgendwie stattfinden können. Aber wie gehen Sie damit um, dass Sie ja vermutlich schon unterscheiden müssen zwischen der Privatperson Christian Stäblein und dem Würdenträger, dem Geistlichen in der Funktion eines Bischofs?
Ja, diese Unterscheidung gehört immer dazu und ich finde es auch ganz wichtig, damit, ich versuche so ordentlich, wie es geht, damit umzugehen. Als Gesicht für christlichen Glauben ist es wichtig, dass nicht der Eindruck entsteht, christlich wäre nun genau das oder diese oder jene Parteimeinung. Ich finde, was die Parteipolitik angeht, muss das weitgehend überparteilich sein, wobei dann auch wieder klar ist, menschenfeindliche Positionen, abwertende oder rassistische Positionen gehören auf jeden Fall nicht zum Spektrum christlicher Überzeugung. Und das machen wir auch immer wieder ganz deutlich. Also ich finde, auch das muss man dann nochmal unterscheiden. Und umgekehrt, denke ich, ist es auch wichtig, deutlich zu machen, was dem christlichen Glauben nahesteht, nämlich das Eintreten für die Schwächeren. Das Eintreten für die, die schnell übersehen werden, auch gesellschaftlich. Das ist das, was Sie sagen. Wir treten als Kirche mit der Botschaft des Evangeliums immer auch so auf, dass das, was gesagt wird, mit einer gewissen Logik gesellschaftliche Wirkung hat. Es geht gar nicht anders. Aber eben keine parteipolitische Positionierung. Privat habe ich natürlich auch eine politische Meinung. Ich streite mich auch mal sehr gerne, sehr leidenschaftlich politisch. Aber das muss dann auch wieder klar sein, dass das dann nicht repräsentativ oder leitend für die anderen sein soll, sondern dann ist es ein Angebot zur Auseinandersetzung. Mhm. Aber damit bin ich im öffentlichen Raum sehr vorsichtig, weil es ganz schnell missverstanden wird.
Ich finde es auf jeden Fall toll, dass meine Kinder, auch wenn sie noch nicht wählen dürfen, mich jetzt schon so fragen, in einem Alter sind, Papa, wen wählst du denn eigentlich? Und wir darüber sprechen und sie sich dafür interessieren und ich ihnen sagen kann, hey, es gibt auch die U18, die unter 18 Wahlen, da könnt ihr jetzt schon mitmachen. Also ich denke, das ist auf jeden Fall ein Thema, das man bespricht, wenn man jetzt auch so sich heute trifft, zum Gottesdienst geht, bevor es im Altarraum dann spirituell wird, so wie jetzt auch hier bei uns im Studio. Um was geht's denn heute an diesem Sonntag? Achtung, heute ist ja der 16. Sonntag nach Trinitatis.
Perfekt.
Ist doch der 16., oder?
Perfekt.
Und hat aufs Herz und gelungen, ich habe nicht nochmal nachgeschaut. Habe ich mir so gemerkt, über eine ganze Woche.
Ja, das ist schon Wahnsinn, Wahnsinn. Und es stimmt 100%, oder?
Ja, ja, absolut.
Anyway, worum geht es an der 16. Sonntag nach Trinitatis ist ein ganz starker, was die sozusagen die Thematik angeht. Ich fasse es mal so zusammen, Gott ist mächtiger als die Kräfte des Todes. Es ist ein ganz österlicher Sonntag. Mhm. Und dabei muss man ja dann wieder bedenken, jeder Sonntag ist ein kleines Ostern. Das ist der Sinn der Sonntagsfeiern, immer am ersten Tag der Woche. Das ist der Sonntag in Erinnerung an die Auferstehung am ersten Tag der Woche. Also jeder Sonntag ein kleines Ostern, dieser fast schon ein größeres Ostern, weil eben ganz viele Geschichten, die erzählt werden, davon erzählen, wie Menschen aus der Zone des Todes wieder auferweckt werden. Aber das hatten wir jetzt ja auch schon ein paar Mal nicht in der Textlesung,
die ach, gleich kommt. Jetzt tatsächlich?
Jetzt war ich wirklich immer das gleiche
Spiel. Wie kann
Spiel,
das denn sein?
Ja, aber es ist trotzdem ein ganz toller Text.
Davon bin ich überzeugt. Klären wir gleich, hören wir gleich. Sie entscheiden natürlich darüber selbst für sich, wie Sie das einschätzen. Trommelwirbel, wir kommen zur Bibelstelle für den heutigen Sonntag und ich bin wieder mal gespannt und jetzt noch mal einmal mehr gespannt, weil ich ja nun gehört habe, worum es bei dem 16. Sonntag nach Trinitatis geht, aber in der Bibellesung vielleicht dann doch nicht darum geht, um das Überwinden des Todes. Und ich bin gespannt, ob es vielleicht um das Thema Wahlen geht oder Wahlkampf oder Entscheidungsfindung oder eben um was ganz anderes. Bischof Christian Steblein, Sie klären uns auf.
Ja, also um Wahlen oder Wahlkampf geht es erstmal gar nicht. Die Bibelstelle führt uns ein ganzes Stück weg. Es geht um starke jüdische Poesie aus der Zeit etwa 600, 500 vor Christus. Aha. Also aus Text aus dem Alten Testament, aus den Klageliedern Jeremias, aus der Zeit des traurigen Wegs ins Exil und der Zerstörung des Tempels damals in Jerusalem danach. Also wenn man so sagen will, aus einer Zeit des kollektiven, gemeinsamen, gesellschaftlichen Abbruchs. Deswegen gehört er dann auch an diesen Sonntag, weil es sozusagen um das kollektive Sterben einer Gemeinschaft geht, die weggeführt wird ins Exil. Und dazu gibt es jetzt aus den Klageliedern Jeremias, so heißt das biblische Buch, Klagelieder Jeremias, starke poetische Worte mit Klage und Trost für diesen Sonntag. Drittes Kapitel, einige Verse. Die Güte des Herrn ist's, dass wir nicht gar aus sind. Seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende, sondern sie ist alle Morgen neu und deine Treue ist groß. Der Herr ist mein Teil, spricht meine Seele, darum will ich auf ihn hoffen. Denn der Herr ist freundlich dem, der auf ihn harrt, und dem Menschen, der nach ihm fragt. Es ist ein köstlich Ding, geduldig sein und auf die Hilfe des Herrn hoffen, denn der Herr verstößt nicht ewig, sondern er betrübt wohl und erbarmt sich wieder nach seiner großen Güte.
Klagelieder des Jeremias. Bei Klage kommt mir erstmal was Trauriges. Sie hatten auch als Einführung gesagt, kollektives Sterben, kollektiver Tod, 16. Sonntag nach Trinitatis, es geht um den Tod und das Wiederauferstehen. Aber der Text, den Sie gelesen haben, der ist ja wirklich freundlich, sonnig, erhellend, den Tod überwindend. Was mich besonders interessiert ist, wenn ich nur diesen Text gehört hätte, hätte ich mich an viele andere Texte erinnert gefühlt. Mhm. Der Herr ist mein Hirte, hier ist der Herr, mein Teil. Also es ist sehr positiv. Ja. Und das hätte mich aber auch dazu gebracht, es ist so ein bisschen, na ja, da gibt's hier eine Bibelstelle, da wird gesagt, dass der Herr toll ist, dass er barmherzig ist, dass er nett zu einem ist. So. Erst durch ihre Einordnung kriegt es ein bisschen mehr Relevanz oder ein bisschen mehr, ein bisschen mehr Würze. Ich finde ihn sehr vorsichtig, sage ich mal, für so einen Sonntag, wo es um den Tod oder um die Klage geht.
Also ich muss sagen, ich finde ihn sehr anrührend, weil er, so, Sie haben das ja jetzt auch nochmal gesagt, weil es ist eine gewisse Zeitlosigkeit drin. Mhm. Also jedenfalls kann ich diese Worte so hören, aber ich kann es eben dadurch auch als Worte hören, die zeitlos überdauern, Menschen in einer ganz schwierigen, extremen Notsituation Trost zu spenden. Und ich glaube, wenn man sich da hineinversetzt, wird einem ja sofort verständlich, warum dieser Text jetzt nicht anfängt, nochmal ganz groß das zu beklagen, wie groß die Not ist, sondern gute Worte in eine dunkle Zeit hineinsprechen. Und diese guten Worte in einer so zeitlos schlichten Weise, wirklich auch poetisch kraftvoll. Ich will das nochmal an einer Stelle deutlich sagen. Da heißt es bei uns noch, es ist ein köstlich Ding. Da steht im Hebräischen einfach Tov. Das heißt gut. Gut ist es, auf den Herrn hoffen zu können. Also ein Topf ist so ein altes im Jiddischen und im Berliner Sprachgebrauch dann irgendwie erhaltenes Wort. Es meint es ganz schlicht, ganz berührend, ganz poetisch. Es ist gut. Es ist gut, wie am Anfang der Schöpfung, Gott ist da. Und da kann man jetzt immer sagen, na, das ist mir zu zeitlos, das müsste alles viel konkreter sein. Oder man kann genau umgekehrt sagen, also ich sage jetzt mal, der erste Satz, die Güte des Herrn ist, dass wir nicht gar aus sind. Das zu hören nach 15, 16 Monaten Pandemie. Die Güte des Herrn ist's, dass wir nicht gar aus sind. Seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende. Jeden Morgen ist seine Güte neu. Das ist doch etwas, was vom Lebensgefühl ganz stark zu uns passt. Dann kann man immer sofort fragen, aber was ist denn jetzt mit denen? Und das haben die damals auch schon gefragt. Was ist denn mit denen, die nicht mehr da sind, die jetzt in dieser kollektiven Katastrophe nicht überlebt haben? Was ist mit denen? Und dann aus diesen Worten so die Kraft auch auf die Ewigkeit hinzuhören. Die Güte des Herrn ist's, dass wir nicht gar aus sind, ist ein Satz, der für jetzt, aber auch für dann gilt.
Ich finde schön, dass es, oder nehme für mich wahr, dass es eine Tiefe bekommt, wenn ich die Geschichte drumherum mitbekomme, weil sonst könnte ich mir auch vorstellen, oder kriegt das ja auch immer mal wieder mit, dass gesagt, na ja, das ist alles, Kirche macht das alles irgendwie so weich oder packt das ein in eine rosarote Wolke irgendwie. Alles ist gut, alles wird gut, alles ist schön. Aber wenn ich mir vorstelle, da reisen Menschen jetzt wirklich ins Exil oder gehen wir, wir kommen jetzt Gospel irgendwie in den Sinn, wo Menschen wirklich leiden und aus diesen Worten heraus, die für uns jetzt, den meisten es doch wirklich noch relativ gut geht, sagen, na ja, das ist doch irgendwie alles Schöngerede. Ja, ja. Aber wenn man diese Worte dann hört und sich vorstellt, okay, das sagen die nicht einfach so dahin, sondern das
im Gegenteil.
Das brauchen die als Überlebenselixier so ein bisschen,
oder? Das ist auch zugesagt gegen jeden Augenschein. Zugesagt gegen jeden Augenschein und so ein bisschen, dass die schrecklichen Momente der Geschichte wie so in Überblendungen im Grunde immer da sind und meine konkrete Situation auch. Am Ende geht es ja darum, dass, wenn ich jetzt an die konkrete Situation damals erinnere, meine konkrete Situation dabei auch sozusagen sich eintragen kann in diese Bilder des Textes. Und dann bekommt das aus meiner Sicht das Gegenteil von so einer rosa-roten, belanglosen Einbettung, sondern ja, gegen den Augenschein, gegen das, was man sieht, in das Dunkle hinein werden Sätze gesprochen, die ich finde, die sind dann auch nicht mehr rosarot, sondern die sind gerade in ihrer Klarheit und in ihrer Schlichtheit so berührend, dass ich sie mir, ja, manchmal stelle ich mir auch vor, einfach so vor mich hinsagen kann. Der Herr ist mein Teil. Es ist, Er wird ja dann auf diese Weise durch Wiederholung der Worte tatsächlich zu einem Stück von mir. Etwas, das mich inwendig stützt. Mein Teil ist gerade in diesem Moment, wo das Leben so fern scheint, ist der, der für das Leben steht, der das lebendige Leben selbst ist, ist meins.
Herr Bischof, ich habe am Freitag, Freitagabend war es, einen Dokumentarfilm über die Ereignisse am 11. September gesehen, einen ganz aktuellen Dokumentarfilm aus diesem Jahr, der zeigt, wie George W. Bush und sein Krisenstab damals die Ereignisse erlebt haben. Also zum Teil minütlich ist es nacherzählt mit Fotos und Statements von Dick Cheney und eben George W. Bush und anderen aus seinem Stab. Und ziemlich am Ende sagt Bush, es hat 20 Jahre gedauert, bis für viele Menschen dieser Tag belanglos geworden ist. Und ich merkte bei mir, oh meine Güte, für mich wird dieser Tag, glaube ich, nie belanglos sein. Aber in der Tat, nach 20 Jahren kann es junge Menschen geben, für die dieser Tag einer ist wie jeder andere oder ein Gedenktag unter vielen geworden ist. Nun haben wir hier schon letzte Woche intensiver darüber gesprochen und auch in der Fürbitte daran erinnert. Aber ich erwähne das deshalb nochmal, weil mir dadurch nochmal deutlich geworden ist, dass die Fürbitte ja nicht nur ein Gebet für den Moment ist oder sein kann und auch schon dafür seine Berechtigung hat, sondern dass es auch eine ständige Erinnerung sein kann an das, was nie vergessen, nie belanglos werden sollte.
Ja. Und ich greife das gerne auf, ein Gebet für die, die wir vergessen, Gott, oft genug, die wir übersehen. Wir bitten dich, Gott, dass sie bei dir aufgehoben sind, in deinem Gedächtnis. Wir bitten dich, Gott, dass du bei denen bist, die wir nicht sehen. Alles Leben kommt von dir und geht zu dir. Erinnere dich unser.
Amen. Das Wörtchen egal wird ja häufig verwendet, wenn eben etwas doch wirklich belanglos ist. Und es ist jetzt auch wirklich ohne Belang, ob Sie eine besonders nervenzehrende Woche hinter sich gebracht haben oder ob die eher ruhig gewesen ist. Und es ist auch wirklich egal, belanglos, ob Ihnen eine ruhige Woche oder eine nervenaufreibende Woche bevorsteht, vielleicht mit den letzten Anstrengungen im Wahlkampf. Gut tun werden Ihnen die nächsten Worte auf jeden Fall. Und ich behaupte sogar, egal, ob Sie sie annehmen können oder nicht.
Der Segen. Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.
Ich hatte vor ein paar Wochen schon mal gesagt, Herr Bischof, ich glaube, vor 2 Wochen gerade war es, dass ich bei aller Schwergewichtigkeit der Welt sehr bewusst immer versuche, so kleine, feine Ablenkungen mir zu gönnen. Und bei mir manchmal sogar die Vorfreude wichtiger erscheint als das Ereignis selbst. Ja. Aber das Ereignis, auf das ich mich jetzt freue, das ist auch wirklich toll.
Nun sagen
also,
Sie schon.
Am 30. September startet der neue James Bond.
Ah,
keine Zeit zu sterben. No time to die. Gehen Sie da so mit? Haben Sie zu James Bond irgendwie eine Beziehung?
Also jetzt will ich erstmal festhalten, dass das ein super Titel für unseren Sonntag hier ist. Ne? No time to die.
No time to die. Es gibt also keine Zeit zu sterben.
Ja, ja.
Echter Ostertitel.
No time to die. Okay.
So,
also und dann sage ich mal, jetzt rede ich mich mal so ein bisschen raus. Ja, gut, dass das Kino also wieder geht. Schon mal gut. Und man darf gespannt sein und ich bin es auch. Und vielleicht, wenn ich ein Müh weniger James Bond-Fan bin als Sie, werde ich trotzdem gucken, ob ich reingehen kann.
Oder? Also rausreden. Ja. Also da ist schon was, oder? Bond muss
ja sein. Ja, natürlich. Ich finde vor allem eine Zeit lang fand ich es ein bisschen langweilig. Was heißt eine Zeit lang? Das ist schon 20 Jahre her. Inzwischen diese neueren, die letzten 3, 4, 5 haben doch auch einen hohen Anspruch.
So, Daniel Craig. Jetzt machen wir so, kommen Sie mit Daniel Craig klar. Sind Sie von Anfang an mit ihm klargekommen?
Nee, ich musste mich umstellen, weil er doch ganz anders ist, aber fand ich gut. Also der Abschied von den Darstellern für Roger Moore fand ich sowieso nicht so, war nicht so meiner, dann eher schon Sean Connery.
Wollte ich gerade fragen. Also bester James Bond-Darsteller Darsteller insgesamt?
Nee, würde ich aber tatsächlich sagen Craig.
Ja, tatsächlich
ja,
jetzt?
Ja, weil die Filme sind anspruchsvoller geworden.
Ja, bei den Filmen würde ich auch sagen. Aber als Darsteller geht bei mir Sean Connery immer noch als erster, als zweiter dann durchs Ziel Daniel Craig.
Aha.
Jetzt dann die, also welches ist der beste Bond?
Wie, welches ist der beste Bond?
Welchen finden Sie als besten Bond-Film? Also der beste Film jetzt, nicht Darsteller.
Da muss ich jetzt erst überlegen, wie heißt der noch mit dem, der klingt so ähnlich wie der Titel von dem neuen hier. Ist der vorletzte, glaube ich, gewesen. Sie kennen doch die Titel alle.
Der vorletzte jetzt mit Craig?
Ja, ja.
War das Skyfall?
Ja, genau, den meine ich.
Skyfall?
Ja, den fand ich super.
Echt?
Ja.
Oh, den finde ich ja, das ist ja schön. Nein. Also, ich habe ja vorhin gesagt, wir sind hier zu zweit, aber kein Duell. Skyfall halte ich für den am meisten überschätzten James Bond aller Zeiten.
Ach.
Ja. Für mich immer noch, tatsächlich, da bin ich sehr konservativ, aber es ist so, es ist Goldfinger.
Ach, doch, ja gut, also Gerd Fröbe ist natürlich traumhaft als Goldfinger, aber ehrlich gesagt, wissen Sie was, Herr Wittke, ich bin ja schon älter. Ich komme mir hier so langsam vor wie, jetzt machen wir mal der große Preis.
Ja.
Und dann frage ich, ja, und dann frage ich mal, wollen Sie Umschlag A, B oder C zu den James Bond Filmen? Und dann können Sie auch noch sagen, welches die Masterfrage ist. Sie wissen ja alles.
Das machen wir dann. Das machen wir denn hier, während jetzt der Titel läuft und ich habe es nicht gewusst. Ich schwöre, wo muss ich die Hand jetzt irgendwie hinhalten, damit Sie es hören? Der Bischof sieht's. Aber jetzt kommt von der Musikredaktion ausgewählt. Skyfall.
Nein.
Doch.
Ah, von Adele.
Nicht Goldfinger.
Nicht Goldfinger, nein.
Hier bei Gottesdienst im Gespräch, damit Sie mit viel Vorfreude auf die Woche, was Ihnen immer da Schönes bevorsteht, in die neue Woche starten können. Schönen Sonntag.
Schönen Sonntag.
Mit Gottesdienst im Gespräch hier auf Ihrem Radio Paradiso.